Ich möchte gerne einen Blick vorauswerfen auf das kommende Wochenende. Und sozusagen, jetzt könntest du die Aufnahme starten. Oder falls du sie schon gestartet hast, dann machen wir jetzt Pause und machen nochmal eine neue Aufnahme. Jetzt beginnt nämlich die wirkliche Predigt. Ich möchte gerne einen Blick vorauswerfen auf das kommende Wochenende. Da feiern wir Ostern. Und Ostern ist ja das Fest, was uns erinnert an den Tod und an die Auferstehung unseres Herrn. Und dem verdanken wir zwei Feiertage. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und es ist halt auch eines der großen, wirklich großen, bedeutenden Feste der Christen. Und ich glaube, dass es eigentlich auch schon gut wäre, da auch nicht nur an einem Wochenende im Jahr mal darüber zu reden, sondern dass ich das auch ruhig heute schon machen kann. Und ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich mag ja so einige Aspekte der christlichen Lehre, die mag ich ja. Die finde ich irgendwie total nett, die finde ich auch gut. Aber andere, nee, das ist nicht so mein Fall. Und wo man sich so ein bisschen was raussucht, was einem so gefällt. Und da möchte ich mal entgegnen, auch vielleicht für die Leute, die das als MP3 später hören. Also wenn Jesus von den Toten wirklich auferstanden ist, dann muss man eigentlich alles akzeptieren, was er so gelehrt hat. Und wenn er aber nicht von den Toten auferstanden ist, dann können wir eigentlich auch fast alles vergessen, was er so gesagt hat. Also entweder alles oder nichts, heißt es da. Und jetzt ist das so ein bisschen so mit der Auferstehung doch für manche Leute echt ein Problem. Also ein biologisches Problem oder ein historisches Problem, vielleicht auch ein theologisches Problem. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn gehen? Beweis mir das doch. Und irgendwie fühlt man manchmal so die Beweislast, dass der Herr auferstanden ist, ist bei uns Christen. Und das ist zum Teil auch so. Aber zum anderen Teil ist die Beweislast auch bei den Leuten, die das nicht glauben. Denn auch die müssten doch eigentlich beweisen, wie könnte die christliche Kirche entstehen, wie konnte sie entstehen, wie sie entstanden ist, ohne Auferstehung. Wie wäre das möglich? Und auch die müssten eigentlich dafür eine plausible Erklärung geben, wie es denn war, wenn es so, wie die Bibel beschreibt, nicht war. Wie könnte es denn sonst gewesen sein? Und eine alternative Begründung könnte ja zum Beispiel so sein. Da sagt jemand, ja gut, die Menschen in der Antike, die hatten noch nicht die Wissenschaft, die hatten noch nicht die Erkenntnisse, wie wir die haben, die waren tendenziell naiv und haben halt an übernatürliche Phänomene geglaubt und und die konnten halt somit halt auch leicht Opfer werden von erfundenen Totenauferweckungen, weil das in ihrem Denken irgendwo halt auch möglich war. Und die Jünger, die waren doch sicher so am Boden zerstört. Die waren so fertig und die hatten dann irgendwann das Gefühl, dass doch Jesus doch noch irgendwie bei ihnen wäre und in ihrem Herzen weiterlebt. Und dann haben vielleicht auch einige noch irgendwelche Visionen gehabt. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit, diese Gefühle, so ein bisschen verdichtet zu Geschichten. Und irgendwann haben uns die Evangelien noch aufgeschrieben, um diesen Glauben noch so ein bisschen zu verfestigen. Könnte so eine Theorie sein. Habt ihr sowas schon mal gehört, so in der Art? Das hoffe ich nicht, dass ich euch hiermit vom Glauben abbringe. Sondern ich möchte gerne diese Gegenthese mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich fange mal hinten an. Häufig wird gesagt, das mit der Auferstehung, das ist ja so viel Jahrzehnte später aufgeschrieben worden. Aber das stimmt gar nicht. Mindestens die frühesten Aufzeichnungen, von denen wir wissen, dass sie mindestens, also spätestens da waren, sind um 15 bis 20 nach Christus von Paulus, der im ersten Korintherbrief von der Auferstehung berichtet. Und 15 Jahre zurück, das ist weiter zurück als bei einigen von euch die Schulzeit. Und auch da wisst ihr noch, auf welche Schule ihr gegangen seid, welche Lehre und welchen Leistungskurs ihr vielleicht hattet. 15 bis 20 Jahre her, das ist, wenn man Texte, auch eine Geschichte sieht, sehr, 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 sehr kurz. Und ich lese euch diesen Text aus dem ersten Korintherbrief mal vor. Es gibt aber sicher auch noch jede Menge andere. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst erhalten habe. Nämlich als Erstes und Grundlegendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod erweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12 Jünger. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben. Aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt aber ist er auch mir erschienen, obwohl ich das am allerwenigsten verdient hatte. Jetzt ist dieser Brief, der erste Korintherbrief, ein öffentlicher Brief, der geschrieben wurde, der verlesen wurde. Und wenn du eine Tatsache, also den Leuten sagst, okay, das ist ja das Grundlegendste, was ihr wissen müsst, und du beziehst dich auf ganz viele Zeugen, dann liegt dir ja die Wahrscheinlichkeit nahe, dass diese Zeugen auch mal befragt werden könnten. Wenn ich euch jetzt hier, keine Ahnung, eine Mörderstory erzählen würde, keine Ahnung, und ich sage, und der und der und der und der und der, die können das alle bestätigen. Und wenn ihr Probleme habt, das zu glauben, was ich euch erzähle, dann würdet ihr vielleicht, würdet ihr doch wenigstens mal einer auf den Trichter kommen und sagen, ich befrage mal einen der vielen Zeugen. Das heißt, wenn also Paulus hier so eine erfundene Story weitergibt, dann würde er sich doch niemals auf so viele Zeugen berufen, die ja alle befragt werden könnten. Das war gerade jetzt in der römischen Zeit, da gab es so einen Friedensvertrag und das hat irgendwie das Reisen im Mittelmeerraum so sicher wie nie zuvor damals gemacht. Also die ganzen Zeugen hätten befragt werden können. Und das ist so das erste Problem, es gibt wahnsinnig viele Zeugen dafür. Jetzt sagen manche, ja okay, die ganzen Zeugen, die haben ja so von Mund zu Mund so sich weiter erzählt vielleicht auch und dann ist so stille postmäßig und im Laufe der Zeit, dann macht so jeder sein Döneken dabei, wie bei so Volksmärchen und hinterher wird die Story immer aufgebauschter und so weiter. Mag man meinen, aber auch hier wieder, wenn man das Ganze mal wirklich wissenschaftlich betrachtet, können auch sogenannte primitive Kulturen genau unterscheiden, was ist eine Legende und was ist ein historischer Bericht. Und auch in den sogenannten primitiven Kulturen, und die jüdische Kultur war definitiv keine primitive Kultur für die damalige Zeit, sondern schon eher so high-end, da war es ganz klar, historische Berichte werden nicht verändert. Und darüber hinaus sind auch diese ganzen Berichte auch teilweise etwas problematisch oder auch gerade deswegen manchmal glaubhaft, weil sie relativ viele Probleme in sich haben. Das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen paradox. Aber ich will mal ein Problem nennen, warum, was die biblischen Berichte eigentlich so ein bisschen schwierig macht. Alle Evangelisten berichten davon, dass die Ersten, die den Auferstandenen gesehen haben und das leere Grab gesehen haben, es waren alles Frauen. Und Frauen, also bei aller Liebe, also die können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Haben die Leute damals gedacht, ja? Und deswegen waren zu der damaligen Zeit Frauen vor Gericht als Zeugen gar nicht zulässig. Eine Zeugenaussage einer Frau war nichts wert. Warum soll also jetzt, also die ersten Christen, die das aufgeschrieben haben, die vier Evangelisten, die standen ordentlich unter Druck, eigentlich das wegzulassen, das mit den Frauen, weil das hat ihren ganzen Bericht ja eher unglaubwürdig gemacht. Warum sie es trotzdem alle reingeschrieben haben, kann eigentlich nur die Tatsache sein, dass es irgendwie einfach so war. Und dass es irgendwie auch scheinbar relativ bekannt war, dass das die Frauen waren, die den Herrn gesehen haben. Die Fakten schienen bekannt gewesen zu sein. Und dann kommt halt beides zusammen. Einmal gibt es total viele Zeugen, die das bestätigen, Hunderte, die sagen, ich habe diesen Jesus gesehen. Und dann gibt es halt auch noch ein leeres Grab. Und wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, dann hätte Petrus niemals in Jerusalem stehen können und predigen können und sagen, er lebt wieder. Irgendeiner von den 1000 Leuten wäre doch mal zum Grab hingegangen und hätte mal reingeguckt, das war eine Grabhöhle, ob das wirklich leer ist. Oder irgendeiner der Gegner hätte mal gesagt, hier ist der Leichnam, wir beenden jetzt hier mal die christliche Kirche. Den Schwindel. Nein, im Gegenteil, die Gegner und auch die Christen sagen, das Grab ist leer. Also du hast zwei Dinge, einmal ein leeres Grab und du hast jede Menge Zeugen. Wenn es jetzt nur Zeugen gewesen wären, dann hätte man sagen können, ja gut, ein Hirngespinst, aber das Grab ist doch noch voll. Aber nur das leere Grab hätte man sagen können, sie haben ihn vielleicht geklaut. Was halt auch immer so eine Theorie war. Okay, das Grab war leer und Zeugen gab es auch, aber das beweist doch trotzdem noch nichts, denkst du vielleicht. Vielleicht haben sie den Leichnam gestohlen und haben sich dann kollektiv eingebildet. Und der Wunsch war der Vater des Gedankens. So nach dem Motto, ja, einige haben sich das so eingebildet, so vorgestellt und die anderen haben einfach um der guten Sache willen da auch mitgemacht und haben gesagt, ja, ich habe ihn auch gesehen. Könnte man ja auch meinen. Aber auch das ist eigentlich ja nicht möglich. Wir meinen ja immer, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir können halt so das alles im Nachhinein betrachten und meinen sowieso, wir wissen natürlich irgendwie halt auch als die völlig überlegene Kultur alles besser. Aber de facto ist es so, dass sich keiner damals eigentlich das vorstellen konnte, dass ein Toter aufersteht. Das gab das Weltbild nicht her. Die Römer und die Griechen, die hatten schon irgendwie eine Vorstellung davon, dass es ein Leben im Jenseits geben könnte. Dass es möglich wäre, dass es so die Insel der Glückseligen gibt, wo die guten Menschen hinkommen und dass es irgendwie auch so einen bösen Orten gibt für die bösen Menschen. Aber dass man doch halt sozusagen frei von Körper, von diesem lästigen Übel ist und dann sozusagen eine wabernde Seele, so ein Geistwesen eher ist, wenn man Glück hat. Das war so die Vorstellung der Griechen und der Römer. Es war also weder denkbar, dass jemand von den Toten aufersteht, noch war es sogar wünschenswert, weil wenn die Seele jetzt endlich mal diesen Körper losgeworden ist, dann da wieder hin zurückzukommen, wäre sogar auch gar nicht das gewesen, was sie überhaupt gewünscht, also gewollt hätten. Also Griechen und Römer konnten sich das gar nicht vorstellen. In den östlichen Religionen, die da mich damals und zur Zeit von Jesus nicht so eine starke Rolle gespielt haben, auch da kommt das gar nicht vor. Und auch bei den Juden kam das in der Form nicht vor. In der Bibel, wenn man im Alten Testament mal liest, und ich habe gestern eigentlich viel zu viel gelesen, mal so ein bisschen geguckt, wie denn der Gedanke nach Auferstehung im Alten Testament ist. Und komischerweise, am Anfang ist er gar nicht da. Da ist so alles eigentlich so, okay, ein langes Leben, vielleicht viele Kinder, Enkelkinder, Lebenssatz sterben, okay, das war doch ganz gut. Und irgendwann kommt so eine Gottesoffenbarung nach und nach. Es kann doch eigentlich sein, dass das Gericht Gottes und die Liebe Gottes mit dem Tod irgendwie so eine Begrenzung hat. Da muss doch noch mehr kommen. Und irgendwann ist die Erkenntnis gekommen, ja, es werden mal alle Toten auferstehen. Am allerletzten Tag. An einem Tag, wo kein Licht mehr sein wird, aber auch keine Finsternis. Gucken, wie das gehen mag. Wo das Licht aufhört, die Finsternis aufhört, wo es die Zeit aufhört, dann kommen alle Toten aus dem Staub, steht es. Und dann wird Gott Gericht halten, knallhart, aber auch gerecht, mit viel Liebe. Und dann wird es eine neue Welt geben. Und das ist so die Überzeugung, die Pharisäer hatten. Jawohl, Auferstehung der Toten kommt, aber erst am letzten Tag. Zwischendurch. Hä? Ja, klar, einer, der steht schon mal auf und er hat schon mal alles hinter sich. Wir alle müssen hier noch im Elend sitzen mit Krankheit und Tod und irgendwie den ganzen fiesen Dingen dieser Welt irgendwie noch um uns rumschlagen. Nein, 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 nein. Er ist ganz am Ende, Auferstehung der Toten, das so zwischendurch, ist überhaupt nicht denkbar. Das geht gar nicht. Und dass die Jünger sich das eigentlich auch nicht vorstellen könnten, dass das gar nicht geht, sieht man vielleicht auch darin, dass die Frauen kommen und sagen, das Grab ist leer, wir haben den Herrn gesehen, dass nur zwei von ihnen mal nachschauen gehen. Zwei gucken nach. Vielleicht haben die anderen einfach gesagt, nee, das geht doch gar nicht. Manche sagt, okay, vielleicht war es eine Halluzination. Aber wenn man eine Halluzination hat, dann kann man sich nur etwas vorstellen, was man sich vorstellen kann. Versteht ihr, was ich meine? Man kann sich nicht etwas halluzinieren, was man sich eigentlich nicht denken kann. Also was eigentlich völlig gegen das Vorstellungsvermögen geht. Und wenn die Jünger die Leiche gestohlen hätten, um hinterher eine Geschichte zu erzählen, um darauf zu spekulieren, ich kann danach eine Geschichte zu erzählen, die mir danach keiner glauben wird, weil sie eigentlich nicht möglich ist. Auch das ist ja keine Taktik, das ist ja keine Strategie, um so etwas zu machen. Darüber hinaus, letzter Beweis, warum die Leute in der damaligen Zeit das überhaupt nicht glauben konnten, ist, es gibt keinen, der das sonst behauptet hat. Es gibt relativ viele Messias in der Zeit. Immer wieder sind Männer aufgetreten, die gesagt haben, ich bin der Messias. Und auch einige, die gestorben sind. Auch einige, die hingerichtet worden sind. Aber bei keinem kam jemals ein Jünger auf die Idee, er ist wieder auferstanden. Keiner. Bei keinem Griechen, bei keinem Römer, bei keinem Juden. Das war total neu. Und jetzt ist so der dieser Gedanke ist total neu. Und dieser Auferstehungsgedanke, dass Jesus auferstanden ist, und zwar nicht als ein transzendentes Wesen, sondern als ein wirklich zum Anpacken. Der konnte essen, der konnte trinken, der konnte angefasst werden, der hatte noch die Wunden in seinen Händen. Der hat noch die Wunden in seinen Händen. Der kann noch essen, der kann noch trinken, den kann man anpacken. Und trotzdem kann er auch irgendwo erscheinen und auch wieder schnell weg sein. Und er kann durch Wände gehen. Halleluja. Also irgendwie nicht so ganz der alte Leib. Schon echt ganz schön erlöst. aber auch doch auch ein Körper. Und diese Auferstehung, das ist so ein zentrales Ding, das findest du in keinem Glaubensbekenntnis, was es unter Christen gab, fehlt das. Auch bei den ersten Christen, man sieht das in den Katakomben, wo die sich in den Verstecken getroffen haben, da ist das an die Wand gemalt, irgendwelche Bilder, die daran erinnern sollen, in den Liedern, in den Predigten. Das war eines der zentralen Themen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du so ein Weltbild mal eben ändern willst, eine komplette, dass so eine ganze große Gruppe ihre Sicht auf das gesamte Geschehen sich komplett verändert. Was musst du tun? Eigentlich braucht das jahrelange Diskussion. Weltbilder verändern sich sehr, sehr langsam. Diskussion, Argumente, Gegenargumente, dann werden Mehrheiten geschaffen, dann wird Druck aufgebaut, dann wird nochmal, ja, so verändern sich Gedanken, Gebäude verändern sich extrem langsam. Es sei denn, es passiert etwas sehr, sehr Krasses. Ein Beispiel. Die Atomkraft stand in Deutschland sehr, sehr hoch im Kurs. Noch heute gibt es Leute dieser Gemeinde, die einen Aufkleber auf ihrem Auto haben. Atomkraft, ja bitte. Nein, aber grundsätzlich, ach, Atomkraft ist beherrschbar. Und dann passiert etwas sehr, sehr, und diese vorherrschende Meinung, nein, Atomausstieg, ja, vielleicht mal irgendwann, ja, jetzt mal keine Panik, irgendwo muss der Strom doch herkommen. Dass das Denken so sich gedreht hat, erst hat es mit einer sehr, sehr langen Diskussion über Jahrzehnte, hat das zu einer Veränderung beigetragen. Aber dann gab es ein Ereignis, nämlich Fukushima. Wenn die Japaner das noch nicht mal beherrschen können. Und wenn da was schief geht, dann kann es überall schief gehen. Und plötzlich hat das schlagartig, ein Ereignis, hat das, es ist jetzt kein Weltbild, die Atomenergie, aber hat es eine Denkweise in einem Großteil der Bevölkerung schlagartig geändert. Und das ist halt auch so der Fall. Du kannst entweder, hast du ein Ereignis, ein krasses Ereignis oder jahrzehntelange Denkprozesse und Diskussionen. Hier ist aber dieses neue Weltbild ist schlagartig da. Zack. Etwas, was vorher undenkbar wird, war, ist plötzlich passiert. Und letzter Punkt, aber irgend so ein Typ, ich weiß gar nicht genau, wer es ist, Pascal hat er sich genannt. Das muss ein Typ aus der Antike gewesen sein, der mal so ganz großspurig mit dicker Hose gesagt hat, ich glaube nur den Zeugen, denen ich selber die Kehle durchgeschnitten habe. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass unsere Glaubensväter, alle Jünger, fast alle dafür hingerichtet wurden. Alle. Also auch alle frühen Kirchenleiter, alle Apostel haben alle hinterher vor Gericht gestanden und haben, und wenn das doch eine erfundene Story gewesen wäre, nach dem Motto, ja, habe ich mir ausgedacht, dafür sein Leben hinzugeben, das hätten doch nicht alle gemacht. Wir können es lesen, irgendwie diese Diskussionen, zum Beispiel Paulus steht vor Festus vor Gericht und Festus, also ein römischer Hauptmann, der sagt sich, ja, okay, also jetzt eure Diskussion hier, die Pharisäer klagen Paulus an und ich verstehe das alles nicht. Und er schreibt einen Brief an den König, kümmer du dich bitte darum, ich habe da keine Ahnung von. Hier ist ein Paulus, die anklagen, also ich kann da noch nichts finden. Es geht um irgendwelche religiösen Fragen, es geht um den Jesus, der gekreuzigt worden ist und Paulus behauptet, er lebt wieder. Das ist der Knackpunkt. Aber sie sind nicht davon abgerückt. Warum hätten sie das tun sollen? Wie hätte die Kirche sonst entstehen können? Wie hätte das über Nacht so ein neues Weltbild entstehen können? Warum ist noch nie ein anderer auf die Idee gekommen? Keine jüdische Gruppe hat angefangen, einen Menschen anzubeten. Warum haben die Christen das gemacht? Wie können Hunderte von Zeugen erklärt werden, die selbst unter Todesandrohung bei ihrer Aussage geblieben sind? Und keine Ahnung, wenn du das hörst, auch gerade irgendwie habe ich auf dem Herzen für die MP3-Hörer und sagst, ja gut, aber ich kann es trotzdem nicht glauben, weil das geht doch eigentlich nicht. Dann bist du in guter Gesellschaft, weil die Leute damals, die haben genau das Gleiche. Die haben gesagt, das geht doch gar nicht. Die haben es genauso gesagt. Und klar, schön und gut, wenn du nicht daran glauben kannst oder dass es so gewesen ist, du solltest dir wenigstens wünschen, dass du es glauben könntest. Du solltest dir wünschen, dass es wahr wäre. Weil es gibt so viele prächtige Leute, egal was sie glauben, auch wenn sie einen atheistischen Glauben haben, prächtige Leute, die sich engagieren für diese Welt, für Umweltschutz und für Gerechtigkeit für Arme und sich gegen Hunger und Krankheit einsetzen. Und wenn aber das eigene Weltbild manchmal so dagegen steht, wenn du eigentlich glaubst, dass irgendwann dieser Erdball in der Sonne verglühen wird und alles für die Katz war. Dein ganzes Engagement. Das ist doch, du müsstest dir doch wünschen, dass es wahr ist. Denn wenn Jesus tatsächlich lebt, immer noch, dann haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Dann lohnt es sich, für all das einzusetzen. Dann solltest du dir wünschen, dass es wahr ist. Und doch vielleicht mal nachhorchen. Ich habe euch noch einen kleinen Film mitgebracht, den ich mit euch zeigen möchte. Ich möchte dann auch gleich schon mal die Band auch nach vorne bitten. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon mal nach vorne gucken, kommen. Einen kleinen Film mitgebracht, der ist aus dem Film Auferstanden. Das ist ein Film, der beschreibt die Situation über den römischen Hauptmann, der die Leiche von Jesus sucht. Und sie sollten das Grab bewachen, das hat nicht geklappt. Und jetzt sind sie in der Bringschuld, sie müssen irgendwo die Leiche suchen. Und haben halt Spione und machen Razzien und so weiter. Und ich habe euch mal das ist natürlich eine Fiktion, das stammt nicht so aus der Bibel, aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr, sehr cool. Und da gibt es so eine Szene, der verhört der Hauptmann, der römische Soldatenhauptmann, den Jünger Bartholomäus. Und ich finde, es drückt echt was aus, dass mit Jesus, mit der Auferstehung alles neu wird, weil wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen. Es steht so häufig in der Bibel. Jesus ist die Garantie dafür, dass wir auch auferstehen werden. So, würde ich den Ingo bitten, einmal das Licht etwas abzudimmen, den Ton hochzuschrauben und auch eine kleine Szene zum Abschluss. Mich hat sie irgendwie berührt. Wird auch ein kleiner Spannungsbogen gezogen. Brauchst du Hilfe? Da ist es, genau. Klein machen und Ton an. Die Ecke, dann ist es noch groß. Da. Weiter links.
Wer ist Bartholomäus? Das bin ich. Festnehmen.
Kannst du so einmal groß machen und den Ton laut?
Was versprichst du dir davon? Hirngespinste zu verbreiten?
Bei meinem Augenlichttribun. Ich bin neben ihm gegangen. Er hat mich angesprochen. Es ist unglaublich, aber es ist so.
Dann zaubere ihn herbei. Na los. Oder zeig mir die Leiche. Er muss sie abgelegt haben wie eine Schlangenhaut.
Gott wird nicht nach meiner Pfeife tanzen.
Gott? Du meinst, Jahwe tritt als verrückter, armer, toter Jude zutage?
Nun ja, offenbar ist es so.
Und was soll diese Wiedergeburt bedeuten?
Ewiges Leben. Für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der an ihn glaubt.
Tolle Rekrutierungsmethode. Viel besser als Salz. Wie viele seid ihr?
Also, zurzeit sind wir nur wenige und unsere einzige Waffe ist Liebe. Aber das verändert einfach alles.
Was für Absichten habt ihr?
Warum habt ihr vor ihm solche Angst? Dieses Imperium bedeutet ihm gar nichts. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Genau das hat er uns alle gelehrt.
Was wäre, wenn ich dich kreuzigen ließe?
Was? Ich würde mich gerne fügen. Bitte.
Schon mal gesehen, wie jemand gekreuzigt wurde?
Nein.
Nein. Ich erinnere mich auch nicht, dich da gesehen zu haben. Wahrscheinlich, weil du weggelaufen bist. Nicht wahr? Soll ich dir sagen, was dir entgangen ist? Fass ihn an. Stell dir vor, dass dir solche durch die Arme getrieben werden. Und natürlich auch durch die Füße.
Die Füße?
Kannst du dir das vorstellen? Denn daran hängst du. An Nägeln, die an Knochen reiben. Du musst entscheiden, was schlimmer ist. Die heftigen Schmerzen hier oder hier. Und was meinst du wohl, welche Qualen dir dein eigenes Gewicht ständig zufügen wird? Dann wirst du merken, dass du nicht mehr atmen kannst. Und dir wird klar, dass du nie wieder richtig atmen kannst. Und dass jeder Atemzug für den Rest deines schrecklichen Lebens wie durch feuchte Tücher sein wird. Jeshua hatte Glück, er hing da nur für Stunden. Die meisten brauchen Tage und lechzen danach, dass jemand sie tötet. Und falls er am Ende doch immer noch etwas gespürt hat, dann mit Sicherheit den Speer, der ihm unter die Rippen gestoßen wurde, um Herz und Lunge zu durchbohren. Ich habe es nicht genau beobachtet, aber sie müssen ihm wohl die Knochen gebrochen haben, um ihn tot zu kriegen. Manchmal begräbt man sie doch mit den Nägeln in...
Genug.
Sprechen wir nicht mehr von seiner Leiche. Muss inzwischen ein scheußlicher Anblick sein. Aber ich frage dich ein letztes Mal. Wo sind die anderen Jünger? Ich werde nicht nochmal fragen. Sag's mir. Und du bist frei.
Gib mir dein Wort.
Mein Wort. Wo sind sie?
Sie sind
einfach überall.
Sag mal, stopp. Hast du einmal Stopp, Ingo? Ingo, kannst du einmal Stopp machen? Oder könnte jemand dem Ingo sagen, ob er Stopp machen kann? Dankeschön. Okay. Okay. Ich möchte noch einmal beten.